Wir haben in diesem Podcast ja schon viele ungewöhnliche Unternehmer und Unternehmerinnen-Geschichten gehört mit den unterschiedlichsten Produkten. Ich würde behaupten, das Thema Kraftsteine ist beim Thema ungewöhnliche Produkte auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich kannte es bis zu dieser Podcast-Aufnahme nicht. Die Geschichte darum ist aber richtig cool. Friederike Melan ist die Gründerin von Happy Maker, hat den Sprung ja so ein bisschen unfreiwillig aus dem Angestelltenverhältnis mit kurzem Umweg über das Arbeitsamt und die Gründerförderung dann zum bald schon Millionen-Business auf Amazon gemacht. Und die ganze Story hinter Kraftsteinen und dazugehörigen Motivations- und Grußkarten, die gibt's jetzt. Die ganze Story von Happy Maker. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir machen weiterhin alles hier in Deutschland, weil es einfach Spaß macht. Also ich mache das nicht, um Geld, natürlich auch, macht Spaß, Geld zu verdienen, aber es macht einfach eine extreme Freude. Mit dem gesamten Team, was ich hier habe, ist es jeden Tag einfach eine Freude.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin, Friederike.
Ja, morgen, Jan.
Oder wahrscheinlich müsste man bei dir eher sagen Servus, denn ich erwische dich in Bayern.
Genau.
Wo genau?
In der Nähe von München bei Bayerbrunn.
Okay, sehr gut.
Aber ich selber bin auch nur ein Zugereister, also deswegen lasse ich das lieber mit dem Bayerischen.
Okay. Friederike, ich habe, um direkt reinzuspringen, eine Frage. Was sind Kraftsteine?
Kraftsteine sind Edelsteine. Edelsteine oder man muss sie eigentlich Halbedelsteine nennen, weil bei Edelsteinen denkt man dann eher schon gleich an Rubin, an Diamanten oder sowas, sondern es sind die Halbedelsteine, also das sind die, die ein bisschen günstiger sind. Und Edelsteinen sagt man grundsätzlich eine Wirkung nach. So, ich sage mal, das ist so wie bei der Homöopathie, entweder man glaubt dran oder nicht. Ich glaube dran. Ja, und ich habe sie als Kraftsteine genannt. Also die meisten, wenn man sich mit den Edelsteinen beschäftigt, sich überlegt oder recherchiert, für was sind sie gut, was für eine Wirkung haben sie, dann ist das eben ganz, ganz viel einfach das Thema Kraft. Sie geben einem Kraft, sie unterstützen einen bei gewissen Sachen. Und deswegen heißen meine meisten Produkte Kraftsteine.
Genau, nicht nur du glaubst an die Kraft von Kraftsteinen, sondern auch viele Kundinnen und Kunden tun das. Denn du bist die Gründerin von Happy Maker und ihr verkauft Geschenk- und Grußkarten, die jetzt aber nicht einfach nur eine gedruckte Karte sind, sondern immer auch einen Anhänger, ein Bändchen mit Kraftsteinen dran haben.
Genau. Also ich nenne es weniger jetzt Grußkarten. Es ist eigentlich eine Karte. Oder fangen wir mal andersrum an. Was wollte ich machen? Ich wollte Geschenke auf den Markt bringen. Also Geschenke, kleine Geschenke, die gewisserweise nachhaltig sind. Also sprich kein Blumenstrauß oder ich komme ja auch aus der Werbemittelbranche, kein Kugelschreiber, keine Tasse, sondern etwas, was man ein bisschen länger bei sich hat, was einem einfach eine Freude gibt. Es muss alles irgendwie bunt sein bei mir. Es muss Freude bereiten. So, und deswegen, und das Ganze eben mit am liebsten mit einer Bedeutung und nachhaltig. Und so ist Happy Maker entstanden. Also ich hatte erst das Produkt, das Thema Edelstein, und das schön gemacht, anders gemacht, als es sonst so auf dem Markt gibt, die klassischen Edelsteinbänder, sondern eben der Fokus ist wirklich ein Stein an einem schönen Band. Und das Ganze verpackt auf einer Karte, auf der die Bedeutung des Steins steht. Das heißt eben der Kraftstein oder du schaffst das Stein. So habe ich das in Kategorien gepackt und das Ganze dann eben auf dieser Karte konfektioniert und dann nochmal in einer kleinen, ja, in einem kleinen Geschenkumschlag. Also das war mir immer wichtig, dass das Gesamtpaket, es muss einfach ein fertiges Produkt sein, was ich dann verschenken kann.
Wie lange macht ihr das?
Ich mache das seit März 2023.
Gute 2 Jahre. Erfahrung in der Geschenkartikelbranche hast du ja aber schon länger, weil du eine ganze Zeit vorher auch als Angestellte in dem Bereich gearbeitet hast. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie so dein Background ist und wie du dich dem Thema E-Commerce und Amazon für dich so genähert hast.
Ja, okay, also gelernt habe ich Marketing und Vertrieb, war lange im B2B-Bereich tätig, in der Reisebranche, immer mit Marketing und Vertrieb. Nach der Babypause habe ich dann bei uns hier im Dorf sozusagen angefangen beim Werbemittelhändler. Und da hatte ich dann das erste Mal wirklich Kontakt mit dem Thema Geschenke oder Giveaways. Und das ist ja irgendwie, jeder ist auf der Suche, also auch im B2B-Bereich, also im Werbemittelhandel. Man möchte irgendwie was Besonderes schenken, nicht nur einen Kugelschreiber oder eine Tasse. Und hatte dort eben das erste Mal wirklich Kontakt dann auch mit so Giveaways, Geschenkethema. Über diese Firma habe ich dann eine andere Firma kennengelernt, bei der ich dann eingestiegen bin.
Als Angestellte oder als Gesellschafterin?
Erst angestellt, dann habe ich mich eingekauft. Mhm. Genau. Und dieses Unternehmen hatte schon solche Geschenkkarten, also es waren eher so Geschenkkarten mit kleinen Armbändern. Die Armbänder waren aber sehr minimalistisch, im Endeffekt ein kleines Gummiband mit einem kleinen Metallanhänger. Dann kam Corona, die Händler sind natürlich dementsprechend eingebrochen, also es war damals Vertrieb eigentlich nur über Händler. Und es gab einen sogenannten Händler, der unsere Produkte aber auf Amazon schon verkauft hat. So, und wir haben dann beschlossen, okay, wir wollen das selber machen, wir wollen das exklusiv selber machen. Das war dann auch wirklich sehr nett vom Händler, der gesagt hat, okay, it's your business, kannst du machen, schade, aber ist okay. Und also ich habe schon damals gesehen, also das waren die ersten Tage, wo ich mich mit Amazon beschäftigt habe, dass das Listing von diesem Händler einfach, ich sage jetzt mal nicht, es war suboptimal, ja, weil ich meine, der hat tausende von Produkten in seinem Portfolio gehabt, unter anderem uns. Und da war einfach das gesamte Listing wirklich sehr, sehr lieblos gemacht. Und auch die Bildwelt und dieses ganze Thema. Also von daher habe ich da auch schon eben Potenzial gesehen, dass man, okay, wenn wir uns wirklich darum kümmern, müsste das besser funktionieren. Ja, dann ging's los. Dann ging's los mit Amazon und das war wirklich der Wahnsinn, weil ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und die Komplexität damals war auch extrem, dass es schon eben diese Asins gab und dieser Händler teilweise eigene EANs vergeben hat. Und ich wollte natürlich diese Asins übernehmen, weil es gab schon Bewertungen und das war dann wahnsinnig kompliziert. Also es hat zu 90% gefühlt eigentlich nicht funktioniert, 10% haben funktioniert. Ich habe mich da reingebissen, habe gesagt, das kann doch nicht sein, so schwierig kann das doch nicht sein. Hab YouTube-Videos geschaut, habe alle Arten von Podcasts gehört, die man hören kann und habe mich dann wirklich da reingearbeitet. Und irgendwann habe ich mir dann auch Hilfe geholt von Selbstständigen oder von der Agentur. Und ich weiß noch, das Erste, was die gesagt haben, Friederike, du brauchst Geduld. Bei Amazon brauchst du Geduld. Das ist etwas, was ich nicht habe. Deswegen hatte ich es wirklich schwer, weil ne, du stellst irgendwas online oder dein Listing und es geht nicht online. Es braucht Tage, du machst 1000 Tickets auf, du kriegst keine Antwort oder KI-Antworten, kannst damit nichts anfangen. Also irgendwann habe ich es dann gelernt. Ich brauche einfach mehr Ruhe. Und dann ging's, dann hat es funktioniert. Dann waren wir gut online. Naja, und dann habe ich mich leider mit meiner damaligen Partnerin, ja, wir haben uns getrennt. Das hat irgendwie doch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dann bin ich aus dem Unternehmen rausgegangen und habe mir dann eigentlich gedacht, okay, das hat mir so Spaß gemacht mit Amazon. Ich habe da jetzt 3-4 Monate gefühlt von morgens bis abends gearbeitet. Ich will das weitermachen und habe dadurch natürlich einfach schon den Markt kennengelernt. Dieses Thema Karten mit Armbändern oder ne, diese Kombination aus Schmuck und Geschenkkarten. Habe dann eben herausgefunden, dass das Thema Edelsteine bei Amazon auch sehr gut geht. Also die klassischen Edelsteinarmbänder, Keywords wie Rosenquarz und sowas. Und habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt ein neues Produkt. Karten mit Edelsteinarmbändern. Genau, so habe ich dann angefangen.
Okay, wie es ja so häufig ist, so ein bisschen aus einem Scheitern, so eine Partnerschaft, eine unternehmerische hat nicht geklappt. Aber daraus entsteht ja häufig etwas total Positives und Großes. Kenne ich so ein bisschen ja auch aus der eigenen Geschichte, erst ein Startup an die Wand zu fahren, bevor wir dann die Agentur heute Frontrow gegründet haben. War das bei dir, warst du immer so positiv oder ist das dann auch erstmal wenn man sich in so ein Unternehmen einkauft und irgendwie hohe Ambitionen hat, dass das auch erstmal emotional schwierig ist.
Ja, es war emotional der größte Albtraum meines Lebens.
Okay, weil du es eben so also locker war, erzählt hast.
Ja, aber wie du selber schon gesagt hast, es hat alles irgendwie, nein, nicht einen Grund, aber hat sich extrem positiv entwickelt für mich. Also ich habe in dieser Zeit so unglaublich viel gelernt. Ich habe tolle Mitarbeiter kennengelernt, die wichtigsten alle zu mir sofort mitgegangen sind. Ich habe Selbstbewusstsein gelernt, obwohl, wie gesagt, das am Ende eben nicht schön war und ich so mehr oder weniger der Leidtragende war. Aber ich habe daraus, ich hab mich getraut dann. Ja, ich habe so viel gelernt, dass ich mir gedacht habe, ich will das jetzt weiter ausprobieren, ob das funktioniert. Und ich sage immer, oder wir uns alle hier, hätte ich das, was ich jetzt aufgebaut habe, unter dem anderen Deckel, sag ich mal, unter dem anderen Unternehmen gemacht, wo ich nur 20% inne hatte, wäre das sehr traurig gewesen. Weil es halt okay. Richtig, richtig cool jetzt gelaufen ist oder läuft, wo ich mir sage, es ist super so, wie es gekommen ist. Es war sehr hohes, teures Lehrgeld, aber das ist halt manchmal so, ja.
Okay, und dann, als du gesagt hast, ich will das weitermachen, dann hast du irgendwie verstanden, Edelsteine ist ein Thema auf Amazon, aber es ist ja erstmal kein Thema für dich gewesen, also kein Thema, wo du jetzt schon lange Erfahrung hattest. Wie hast du überhaupt so dieses Produktwissen aufgebaut, wie hast du die ersten Produkte dann für dich erschaffen, wie bist du an Lieferanten gekommen, also ich weiß gar nicht, wo kauft man Kraftsteine oder Edelsteine? Erzähl mal so ein bisschen, wie es dann losging.
Okay, also witzigerweise, ich hatte schon irgendwie eine konkrete Vorstellung. Also erstens, ich muss vom Edelsteinschmuck oder Edelsteinarmband einfach anders sein als das, was es auf Amazon schon gibt. Also so, sage ich mal, so weit war ich schon bei Amazon drin, dass ich mir gedacht habe, jetzt ein weiteres Kugelarmband auf den Markt zu bringen, ist ein Schmarrn. Und ich habe viel recherchiert. Ich habe viel im Internet recherchiert. Ich habe viel auf Etsy recherchiert, wo ich immer sage, ich bin froh, dass die ganzen Etsy-Händler nicht alle auf Amazon sind, weil da gibt es wirklich viele schöne Sachen. Und dann war es für mich irgendwann klar, okay, ich will einfach nur einen Stein haben auf einem Band. So, und dann ging es tatsächlich los. Also ich habe eine liebe Arbeitskollegin, die heute bei mir auch ist, die kennt sich mit Edelsteinen super aus und hatte auch eine eigene Schmuckmarke, die hat mir geholfen bei den Produkten und was für Perlchen, was für ein Band hier und da. Und dann tatsächlich das Schwierigste waren, die richtigen Steine zu finden. So, ich habe angefangen, auf Alibaba zu suchen. Und da gibt es halt nur Standardsteine, die alle gleich aussehen. Und die Sache ist ja auch die, ich habe ja total klein angefangen. Ja, ich habe irgendwie mit 5 Steinen angefangen. Und davon wollte ich am liebsten nur 20 erstmal einkaufen. Ja, weil ich wusste ja nicht, ob es funktioniert oder nicht. So, und habe also wirklich viel Geld ausgegeben mit 1000 Mustern hier und da von Alibaba gekauft und habe dann irgendwann mir mal gedacht, okay, das, was Alibaba bietet, reicht nicht. Ich muss irgendwie nach Indien schauen. Habe dann einfach mal angefangen zu googeln, es muss doch auch so ein Alibaba für Indien geben. Habe ich dann auch gefunden, also es ist speziell für Edelsteine. Und das war wirklich witzig, da kannst du dann reinschreiben, was man sucht. Und 2 Minuten später hatte ich einen kleinen Inder bei mir am Telefon. Über WhatsApp hat er mich angerufen, der Rishab, und sagte, hey, und er kann mir alles liefern. Und ich, wenn ich mit ihm Business mache, dann machen wir nicht nur Business, sondern wir bauen eine Freundschaft auf. Und das war irgendwie, ja, das war so nett. Ja, und mit dem habe ich dann angefangen. Und das war halt total geil, weil ich konnte da erstmal nur 20 oder 30 Steine bestellen, ja. Und die Steine in Indien werden ja wirklich mit der Hand gemacht. Die werden mit der Hand geschliffen, gebohrt. So dementsprechend war das dann aber auch so, dann schickt er mir die ersten Steine und dann passten die halt vorne und hinten nicht. Dann sind sie doch 1 Millimeter zu groß, 1 Millimeter zu klein. Das Loch ist zu groß oder das Loch ist zu klein, groß, klein. Also alles hatte ich da jedes Mal. Aber ich habe einfach angefangen. Ja, ich hatte irgendwie 5 verschiedene Steine. Ich habe eine super Grafikerin, mit der habe ich die ganzen Karten, also das gesamte Design entwickelt. Und dann habe ich sozusagen gefädelt. Dann habe ich erstmal selber gefädelt, wir nennen das Fädeln, habe die gefädelt, die Armbänder, habe die eingestellt. Wir haben sofort FBA gemacht und dann ging's los.
Okay.
Und dann ging's richtig los. Also
ja, genau das ist jetzt meine Frage gewesen. Wie sehr kann das denn richtig losgehen? Wenn du erzählst, ich habe dann da gesessen und habe gefädelt, also die Kraftsteine auf die Schnur und die Schnur an die Karte und so. Das klingt ja alles andere als skalierbar und automatisierbar. Also wie sieht heute so ein Prozess aus? Es klingt alles sehr nach viele manuelle Arbeitsschritte. Wie organisierst du das heute? Und wie viel Karten verkauft ihr heute so?
Ja, also ich habe mal gerade nachgeschaut, ich habe ja einen Business Case gemacht, weil ich habe mir diese Förderung auch vom Arbeitsamt geholt und hatte in meinem Business Case Zahlen, die, sage ich mal, die ich im ersten Jahr erreicht habe, die ich irgendwie in 3 Jahren im Business Case hatte. Also ich habe angefangen im ersten Monat und habe 280 Armbänder verkauft.
Was kostet ein Armband?
20, 19,90.
Okay. Okay, also 5.000 Euro im ersten Monat.
Genau. Also ich hab keine Werbung gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach online gegangen und es hat ping, ping, ping gemacht, was der Wahnsinn war. Im zweiten Monat gleich verdoppelt, im dritten Monat verdoppelt, was der Wahnsinn war, also aus meiner Sicht. Also ich konnte es überhaupt gar nicht glauben. So, heute verkaufe ich an die 3.000 im Monat.
Okay.
Es sind jetzt nicht nur Edelsteine, sondern ich habe das Sortiment gleich, sage ich mal, im zweiten, dritten Monat. Ich bin jeden Monat habe ich 2, 3 neue Produkte auf den Markt gebracht. Weil du merkst halt, also das ging einfach extrem, alles irgendwie extrem schnell. Also ich habe mehr Steine gekauft, dann habe ich ein anderes Produkt entdeckt, wo ich mir dachte, okay, es gibt ja auch Kunden, die nicht auf Edelsteine stehen, aber trotzdem irgendwie so dieses Thema kleine Armbändchen mit einer Grußkarte benötigen, hab dann mit Miyuki-Perlen angefangen. Das sind so kleine Glasperlen aus Japan, aufgefädelt. Und ja, also wie organisiere ich es heute? Also ich hatte, wie gesagt, schon damals eine Kollegin von damals, die für mich einfach gefädelt hat. Die hat gesagt, hey, ich unterstütze, ich finde das super und ich bin bei dir. Und die hat angefangen zu fädeln. Und dann kam die nächste, da kam die nächste, da kam die nächste. So, ich habe heute 6 Minijobber, sozusagen sind alles alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern. Also die arbeiten alle mit, die Frauen machen die Armbänder, die Kinder packen ein, also ziehen es auf die Karte, tun es in die Geschenkverpackung, dann ne, in die Glassichthülle, dann den Amazon-Barcode drauf. Und somit ist das ein großes Familienunternehmen geworden.
Okay. Wir müssen uns aber keine Sorgen machen um Kinder und Arbeitsschutz.
Nein. Ich zahle mehr als den Mindestlohn.
Okay.
Und die dürfen auch nur 2 Stunden am Tag arbeiten. So wie mein Sohn, der ist 14, der macht das auch. Es ist super. Ja, und heute ist es so, ich habe das ja von zu Hause aus gemacht, im Homeoffice. Irgendwann habe ich dann gesagt, wow, ich platze aus allen Nähten und ich brauche auch jemand, sowas wie eine Assistentin. Und das geht irgendwie über Homeoffice natürlich schlecht. So nach dem Motto, kannst du mal machen. Und wir haben ja viel zum Thema auch Verpackung. Also wir müssen die ganzen, ich sag mal, die Fädler ausstatten mit den Steinen, mit den Karten und alles. Und also haben viel Versandgeschichten, haben deswegen auch Lager, auch wenn wir selber ja wenig an Endkunden schicken. Und dann haben wir uns jetzt eben hier ein Büro geholt in Bayerbrunn und ja, sind jetzt hier zu zweit in der Zentrale und statten die Mädels aus. Jeder hat so seine Steine, die er fädeln muss, die er dann verpacken muss. Ja.
Und ihr habt, das hast du im Vorgespräch erzählt, mittlerweile aus diesem Spruch, wir machen nicht nur Business zusammen, sondern wir bauen eine Freundschaft auf. Ich habe ja so ein bisschen gelacht, als du das eben erzählt hast, aber tatsächlich ist genau das passiert, ne?
Ja, es ist total nett. Also bis vorletztes Jahr eben über Silvester sind wir da hingeflogen.
Nach Indien.
Genau. Also das war toll. Also ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Edelsteinhersteller, Schleifer sozusagen, besucht. Ich hatte dann noch mehrere Kontakte weil ich mir dann auch irgendwann gedacht habe, ich brauche noch einen zweiten, weil man weiß ja nie. und habe viele Familienunternehmen besucht. Also es war toll. Das ist ja so, dort in Indien bist du ja, sagen wir mal, eine halbgottartige Lichtgestalt. Wir Touristen oder vor allen Dingen Weißhäutigen, die finden einen alle toll. Wir wurden immer permanent fotografiert von allen Indern. Wir wurden vorgestellt, der Mutter, Vater, Cousine. Also es war wirklich eine super, super schöne Erfahrung. Letztes Jahr war dann der Rishabh bei uns hier in München. Macht Spaß. Es ist echt eine schöne Verbindung auch, sag ich mal, mit meinen Mädels. Viele sagen, ja, es kannst du auch irgendwie in Indien produzieren. Nee, kann ich nicht. Wir machen weiterhin alles hier in Deutschland, weil es einfach Spaß macht. Also ich mache das nicht, um Geld, natürlich auch, macht Spaß, Geld zu verdienen, aber es macht einfach eine extreme Freude. Mit dem gesamten Team, was ich hier habe, ist es jeden Tag einfach eine Freude.
Wenn du das so den Prozess von dem, wir sitzen dann da und fädeln, beschreibst, es schreit ja alles nach Amazon Handmade, einer speziellen Kategorie eben für spezielle Produkte, die man eben nicht einfach nur maschinell fertigt. Ist das bei euch auch so?
Ja, wir sind auch Handmade, ja.
Okay, beschreib mal so ein bisschen, was da aus deiner Sicht die Besonderheiten sind, ob oder wo das für euch besonders hilfreich ist oder vielleicht auch nicht.
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Positivste daran ist erstmal, dass man weniger zahlt. Ja, die Provision ist geringer, weil bei Schmuck bist du ja schon bei 18%. Und ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es vorteilhaft ist oder nicht. Als ich angefangen habe, also es hat sich jetzt in dem letzten halben Jahr oder letzten paar Monaten hat sich's verändert, weil es diese Handmade-Kategorie nicht mehr genau so gibt. Also es gibt ja diesen BSR-Rank, wo wir bei Handmade immer bei 1-2 waren. Und wir hatten dann auf einmal letztes Jahr echt immensen Umsatzeinbruch. Und ich wusste nicht, wieso, weshalb, warum. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, irgendwie in irgendeinem Amazon-Forum habe ich das dann gehört, dass es ganz vielen Handmade-Herstellern so geht, dass sie nicht mehr auffindbar sind. Und dann haben wir festgestellt, dass Amazon eben diese Handmade-Kategorie eigentlich auflöst und uns in die Fashion-Kategorie mit Schmuck reinpackt, weil sie der Meinung sind, dass man uns dann besser findet. Also am Anfang war es eine Katastrophe für uns, als es irgendwie umgestellt wurde. Es hat sich jetzt wieder eingewenkt. Und wenn ich den Helpdesk oder wenn wir den Helpdesk gefragt haben, hieß es immer, nein, nein, das ist bei uns in Deutschland noch nicht so. Das ist erst in USA so, aber das soll ja alles ganz toll für euch sein. Also ich kann dazu gerade irgendwie wenig sagen. Ich finde es ganz erstaunlich, bei mir im Seller-Konto manche Produkte sind weiterhin unter Handmade, manche sind unter Fashion und manche sind in beiden Kategorien. So, und das ist so die typische Blackbox von Amazon. Keine Ahnung.
Okay, dann erzähl uns noch mal ein bisschen, wie über die Frage der Kategorie hinaus dein Amazon-Setup aussieht. Ich habe vorhin schon rausgehört, ihr nutzt überwiegend oder ausschließlich FBA. Mhm. Ich hab mich so gefragt, wie macht ihr Marketing? Was nutzt ihr so an Advertising-Kanälen? Gibt es bei euch eigentlich eine Saisonalität? Jetzt, weil Weihnachten, Valentinstag und sowas wichtig ist? Oder ist Saisonalität die großen Deal-Events? Oder ist das für euch alles egal?
Nee, alles total wichtig. Alles total wichtig für uns, weil es gibt ja permanent irgendetwas. Es gibt Muttertag, es gibt Valentinstag. Dann diese Deals, Weihnachten, Ostern. Also das läuft alles super. Und unser bester Monat ist Dezember. Also da verdoppelt oder verdreifacht sich der Umsatz. Und wir haben, weil wir jetzt so viele Sachen auch haben, speziell für Sommer, so Sommerschmuck, also auch ein bisschen weg von dem Thema Edelstein, sind wir so ein bisschen hingegangen, so zum Boho-Schmuck. Und somit haben wir auch den Juli, August sind unsere Peak-Monate. Also das ist echt cool. Die ruhigsten sind so Januar, Februar und dann geht's eigentlich das ganze Jahr echt sehr gut, immer weiter bergauf. Wir machen Werbung, obwohl es, wie gesagt, die ersten 4-5 Monate habe ich überhaupt gar keine Werbung gemacht und ging auch cool. Aber gut, irgendwie sagen ja alle, man muss Werbung machen, um auch organisch weiter gut gerankt zu sein. Ist ja so eine Mischung. So, und dann bist du irgendwann mal dabei, dann traust du dich auch nicht mehr aufzuhören.
Aber das managst du alles komplett alleine in-house?
Ja, beziehungsweise ich habe mir jetzt, also wie gesagt, ich habe mir viele, habe ich mir auch alles beigebracht. Ich habe mir ganz am Anfang, habe ich mir auch mal einen Berater geholt oder ein Selbstständiger, der hat für mich angefangen, die Werbung aufzusetzen. Und dann, ich bin auch sehr, sehr anstrengend als Auftraggeber, weil ich kann schlecht die Hände davon lassen. Und das ist ja irgendwie mein Geld, wenn ich dann sehe, ah, und hier und da wird zu viel ausgegeben. Aber ich habe jetzt heute auch noch jemand, der mir einfach ein bisschen hilft, weil ich habe ja heute schon irgendwie 160 Produkte und jedes Produkt hat mindestens 1-2 Kampagnen. Also das ist halt echt viel. Ich gebe gut 10% meines Umsatzes für Werbung aus bei Amazon. Ich mache hauptsächlich Sponsored Products. Die anderen funktionieren leider irgendwie nicht so gut. Also ich probiere es mit Display oder Retargeting, das gesamte Paket irgendwie. Also am allerbesten laufen die automatischen Low-Bid-Kampagnen. Also die sind bei mir der absolute Renner. Die laufen mega. Der Rest, Sponsored Product, ist okay. Die anderen gehen nicht so.
Okay. Ein Nachteil an eurem Produkt, wenn ich so drüber nachdenke oder im Vorfeld drüber nachgedacht habe, war, es lässt sich ja nicht so gut internationalisieren. Weil
genau.
Grußkarten oder Motivationskarten, die dann dazugehören zu den Kraftsteinen, halt immer in irgendeiner Sprache logischerweise sind. Und du kannst die gleiche Karte, die du in Deutschland verkaufst, halt nicht besonders gut in Frankreich, Spanien, Italien verkaufen. Ist das trotzdem für euch ein Thema?
Ja, es ist immer wieder ein Thema. Also ich überlege und überlege. Aber es ist tatsächlich auch so, ich bin gewisserweise skalierbar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich günstiger produzieren kann, wenn ich mehr mache. Ja, also mein Stein kostet immer dasselbe, mein Bunch kostet immer dasselbe. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt 10.000 Steine in Indien kaufe, dass ich die günstiger kriege, als wenn ich nur 100 Steine kaufe. Also,
aber du kannst ja trotzdem in Summe mehr verkaufen.
Ich kann in der Summe mehr verkaufen natürlich, das ist ganz klar. Aber es ist halt natürlich extrem aufwendig, wenn ich das jetzt für die ganzen Länder machen muss. Und die Sache ist ja die, dass ich ja dann nicht auf dieselbe Asin aufbauen kann. Und ja, weil ich eine andere Asin habe mit den unterschiedlichen Sprachen und muss dann bei Null anfangen mit dem gesamten Bewertungsthema. Ja, ich habe ja jetzt bei meinen Hauptsellern echt super viele Bewertungen und wir leben ja davon, wie wir das wissen.
Okay. Was also, sind denn dann?
Ich überlege immer wieder, aber ich bin, ja, vielleicht mache ich mal irgendwie ein Produkt, was halt nicht so auf Karte ist, aber ich weiß auch nicht, ob das, ja, also, ja, nee, ich bin hin und her gerissen.
Was sind denn dann für dich andere Kanäle, um noch weiter zu wachsen? Also, mal was bisschen Abwegiges, ich sehe in Hamburg immer wieder irgendwie an Litfaßsäulen Plakate für so Edelsteinmessen. Ist das was, was ich anbieten würde, da eure Produkte zu verkaufen, weil man da Leute findet, die zu sowas eine hohe Affinität haben? Oder ist es doch eher, dass du sagst, der eigene Webshop ist irgendwie ein Wachstumshebel? Wo entwickelt sich Happy Maker hin?
Also ich habe ja jetzt erstmalig in diesem Jahr einen eigenen Shop auch gemacht.
Okay.
Ich habe jetzt einen Shopify-Shop, weil mir eben dann auch alle geraten haben, ja, du brauchst ein zweites Standbein, weil man weiß nie, ne, Amazon können auf einmal irgendwie zumachen, also mein Account, weil ihnen irgendwas nicht passt und dann, dann ist die Kacke am Dampfen. Also somit habe ich einen eigenen Shop aufgebaut und dann habe ich jetzt auch angefangen, also letztes Jahr, also wie gesagt, weil das alles ja so schnell gewachsen ist, haben wir jetzt letztes Jahr mit Instagram angefangen. Und ich bin jetzt auch schon bei TikTok. Also den TikTok-Shop habe ich auch schon.
Okay.
Ist ja recht
also
einfach,
switch,
mit Shopify zu integrieren oder zu synchronisieren. Und versuch's dann, sage ich mal, über diese Kanäle dann aber meinen eigenen Shop, sage ich mal, zu promoten. Also ich mache jetzt keine Werbung, um dann auf Amazon zu leiten, sondern eigentlich auf mich zu leiten, weil ich meine, Amazon ist eine Zielgruppe, aber es gibt ja tatsächlich auch noch viele Menschen, die irgendwie Amazon nicht so toll finden oder auch gerade dieses Geschenkethema halt sowas nicht bei Amazon kaufen würden.
Okay.
Also deswegen, baue ich das jetzt langsam auf.
Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Wie gut funktioniert das?
Bei Shopify oder?
Ja, eher bei Instagram oder TikTok. Also da Zielgruppen zu erreichen und die entweder in deinen Webshop oder in den TikTok-Shop zu bekommen.
Naja, also zu TikTok kann ich jetzt noch nichts sagen, weil fange ich jetzt erst an. Ja, also ich kann sehen, was bei TikTok ja schon irgendwie cool ist, also dieses sogenannte Backend. Also du lädst deine Produkte da hoch und kannst zu jedem Produkt sagen, okay, was gibst du den Influencern? Ne, also 10%, 15%, was auch immer, das kannst du hinterlegen. Du kannst sie aktiv anschreiben. Und es gibt jetzt schon, glaube ich, irgendwie 50 Influencer, die unseren Shop auf ihren Account eben integriert haben. Und wir hatten am 1. April, da ist der TikTok-Shop ja live gegangen, hatten wir tatsächlich 2 Verkäufe. Aber seitdem nichts mehr. Okay, aber also wie gesagt, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, weil damit fangen wir jetzt erst an. Bei Shopify ist es so, wir machen Werbung auf Pinterest, weil ich denke, da passen wir sehr gut hin. Und wir machen Google-Werbung. Aber ich muss gestehen, also ich kenne mich da einfach noch nicht natürlich so gut aus wie irgendwie bei Amazon. Da sind die ROAS und sowas ist alles. Also da ist die Werbung noch wirklich sehr teuer. Aber sie bringt natürlich Traffic, sie bringt auch Sales. Und die Erfahrung ist bei mir jetzt bei Shopify, dass die Leute natürlich, also was cool ist, dass sie wirklich sehr unterschiedlich einkaufen. Ja, der Warenkorb ist einfach größer. Ja, bei Amazon ist es einfach im Schnitt doch immer noch irgendwie nur ein Produkt, obwohl es jetzt irgendwie immer mehr wird. Aber es ist trotzdem hauptsächlich ein Produkt, 19,90. Im Shop sind wir beim Warenkorb bei ungefähr 40 Euro. Ja, das ist schon mal mehr. Ich kann da auch den Versand nochmal natürlich draufrechnen, was ich bei Amazon nicht kann. Da geht das ja auch noch weg. Aber es ist sehr mühsam.
Und also welchen Anteil hat der Webshop heute an deinem Gesamtumsatz?
Ja, das ist, kann man gar nicht, darf man gar nicht sagen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, 5-10%.
Okay, aber immerhin.
Wenn aber ich es, so, es kommt
wenn ich
was.
Wenn ich mal so hochgerechnet habe, 3000 Karten und Steine pro Monat mal 20 Euro. Das heißt, du hast jetzt erstmal einen Bruttoumsatz vor Steuern und allen Fees und Kosten von ungefähr 750.000.
Achso, du bist jetzt aufs Jahr.
Das passt? Mhm. Okay. Das ist nach 2 Jahren.
Ja, Weihnachten und so ist ja mehr. Also ich ziele die Million dieses Jahr an.
Okay. Das ist ja nach, oder dann im 3. Jahr schon wirklich relevant. Und ich vermute mal, gibt es auch eine ganz gute Marge drauf.
Es ist okay. Es ist okay. Es könnte besser sein. Könnte ja immer besser sein. Nein, aber ich produziere in Deutschland. Ja. Also das ist einfach was anderes als, ich kaufe jetzt bei Alibaba eine Kette für 50 Cent und verkaufe sie für 20 Euro. Da sind die Margen anders. Das ist einfach was anderes, aber es ist okay, es macht Spaß. Wir verdienen alle und es ist cool.
Mir ist ja erst so richtig klar geworden, wie groß dieses Karten-Business im weiteren Sinne ist, als vor einigen Jahren hier in Hamburg die Kartenmacherei, gegründet von 2 Bekannten von mir, den Brüdern, ja eine Riesentransaktion gemacht hat mit Private Equity Investor, der an Bord gekommen ist. Und da habe ich erst verstanden, wie wahnsinnig groß der Markt ist für am Ende bedruckte Glückwunschkarten im weiteren Sinne. Da hast du jetzt sicherlich einen Spezialbereich dir ausgesucht mit den Kraftsteinen. Wie groß kann das denn werden?
Keine Ahnung.
Also du hast ja mal den Businessplan geschrieben, hast uns verraten. Was steht denn eben da, wenn du heute einen machen würdest für das Jahr 2030? Was glaubst du, wo steht Happy Maker dann?
Naja, also man muss ja auch sagen, der Umsatz steigt auch nur so, weil ich permanent was Neues mache, ja. Also wenn ich mir tatsächlich so mein Hauptseller anschaue, das ist der Rosenquarz, dein Kraftstein, dann ist das nicht so, dass der bergauf geht, umsatzmäßig, ja. Also der dümpelt, manchmal geht er auch ein bisschen runter. Also es geht nur mit noch mehr Produkten, Ja. Ich habe damals mein Business Case gemacht fürs Arbeitsamt und da stand in 5 Jahren der Umsatz von diesem Jahr drin. Also so groß kann ich gar nicht denken. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht.
Okay, dann werden wir das von der Seitenlinie weiter verfolgen.
Genau.
Mir war ehrlicherweise gar nicht klar, dass es diese Kategorie gibt, Kraftsteine. Ich kannte es bis zur Vorbereitung auf diese Aufnahme nicht. Finde es aber beeindruckend vom der gescheiterten Partnerschaft in einem anderen Unternehmen über den Umweg zum Arbeitsamt, Gründerförderung, jetzt zu einem schon bald Millionenunternehmen. Auf jeden Fall eine super inspirierende Geschichte. Danke, dass du die so geteilt hast. Mehr Geschichten dieser Art.
Sehr gerne.
Wie immer, überall, wo es Podcasts gibt. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr es nicht. Und es gibt es unter amazon.de/podcast. Und in dem Sinne sagen wir vielen Dank und schöne Grüße nach Bayern. Danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank auch. Ciao.
Servus. Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.